Was ist große Literatur? Was zeichnet die aus? Der Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Michael Maher, der geht dieser Frage immer wieder nach in seinen Büchern. Er hat zum Beispiel ein Buch geschrieben darüber, was guten Stil ausmacht in der großen Literatur, hat auch weniger beachtete Textgenres untersucht, wie Tagebücher und Briefe. Und jetzt hat er ein neues Buch geschrieben, und zwar über Kleinigkeiten in der Literatur, über Details. Das Buch heißt Das violette Hündchen, große Literatur im Detail. Und welche Rolle das vermeintlich Unwichtige, in der Literatur spielt, darüber spreche ich jetzt mit Michael Maher, der hier bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Herr Maher.
Guten Morgen.
Das violette Hündchen, das ist ja ein Detail aus Krieg und Frieden, wenn ich richtig weiß, von Tolstoi. Was ist das für ein violettes Hündchen? Was macht dieses Detail so besonders, dass Sie das in den Titel gepackt haben?
Ja, das ist gerade der Witz, dass es eben überhaupt keine besondere Rolle spielt für den Plot. Es ist ganz unwichtig. Aber es war so bei mir, wenn ich das kurz nachreichen darf, gewissermaßen. Ich hatte die gerade von Ihnen erwähnte Stilstudie geschrieben, Die Schlange im Wolfspelz, aber da musste ich mich beschränken auf deutschsprachige Literatur, und als ich mit dem Buch fertig war, habe ich es genossen, endlich mal wieder andere lesen zu dürfen, und habe dann begonnen mit Tolstois Krieg und Frieden, den ich peinlicherweise bis dahin noch nie richtig gelesen hatte. Ja und da ist natürlich ungeheuer viel los, da wogen die Schlachten und Napoleon und Moskau brennt und so weiter, aber was blieb mir am Schluss in Erinnerung? Kurz vor Schluss tänzelt da ein violettes Hündchen, wie es heißt, jedenfalls in einer Übersetzung, und heitert den Helden auf in seiner Zelle, und anschließend begleitet es dann den traurigen Zug der russischen Gefangenen und hüpft drum. Es hat überhaupt keine Funktion für den Plot, man würde es gar nicht bemerken, wenn es nicht da wäre, aber es bleibt einem in Erinnerung, und dann kam ich drauf, ja, das geht einem eigentlich oft so bei Literatur. Gerade bei Sachen, die man vor langer Zeit gelesen hat, die langen Handlungsbahnen sind einem nicht mehr präsent, aber man erinnert sich eigentlich immer an Details. Und das ist ja im Leben nicht anders. Das ist ja beim Lesen wie im Leben. Ja. Es gibt lange Zeitphasen, die so vorüberrauschen oder über denen dann im Nachhinein eine Art Nebel liegt, aber es gibt dann hunderte Kleinigkeiten, die gar nicht wichtig sein müssen, an die man sich ganz genau erinnert. Und so ist es auch in der Literatur. Nur, um das zu sagen, damit kein falscher Eindruck entsteht. Mein Buch listet nicht Details auf. Mein Buch behandelt 40 Autoren und Autorinnen, und immer mit dem Blick auf die schönen Details oder die wichtigen Details. Wir können vielleicht noch drum sprechen, welche Sorten es da gibt. Aber sie weiten sich dann zu Porträts aus. Also das Leben der Verfasserin, das Leben von Jane Austen oder von Virginia Woolf wird dann genauso wichtig wie die Texte, die ich eben sehr genau lese.
Und das ist ja auch das Schöne, dass dann sich in den kleinen Details natürlich auch das Große drin widerspiegelt und wiederfindet. Ist ja spannend, was ein Detail ausmacht. Ne? Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist jetzt bei Tolstoi, da hat es keine Relevanz für den Plot. Es gibt ja auch andere Details, die haben dann wiederum eine Relevanz. Was würden Sie denn sagen, was macht ein Detail aus? Sind das wirklich Nebensächlichkeiten, Kleinigkeiten, oder ist es manchmal das Zentrale?
Ja, man könnte, wenn man wollte, also ich meine, es gibt die unterschiedlichsten, es gibt im Plot entscheidende Details, die sind eher selten. Es gibt die nur für sich schönen, hübschen, funktionslosen, für die ich besondere Sympathie habe, wie eben das Hündchen. Ich bezeichne sie als die duftenden Strauchrosen am Wegrand des Plots. Natürlich ist der Plot auch wichtig, ohne Plot gibt es auch keine gute Erzählung. Und dann gibt es pittoreske und humoristische und meinetwegen auch makabere Details. Aber das Detail entzieht sich fast schon per Definition eben der Kategorisierung. Das Detail ist das nur für sich allein Stehende. Also der mittelalterliche Philosoph Don Scotus hat dafür den Begriff Hecetas geprägt. Aber ich muss das jetzt gar nicht vertiefen. Aber man merkt viel, wenn man eben achtet auf diese scheinbaren Winzigkeiten. Und manchmal können sie wirklich entscheidend sein. Also wenn ich jetzt an einem Beispiel oder an zwei Beispielen das erklären kann. Also es gibt in Bram Stokers Dracula ist es ein einziges Verb, was uns hinweist auf eine viel dunklere Textschicht, also auf einen Subtext. Bei der Frage, wer war Shakespeare eigentlich, sind es vielleicht am Schluss zwei seltene Adjektive, die zur Klärung beitragen. Und so gibt es immer wieder Fälle, wo es wirklich an dieser Winzigkeit hängt. Aber eben genauso schön sind die zweckfrei auf drei Beinen lustig rumhüpfenden Hündchen.
Also. Ja, das kenne ich auf jeden Fall auch sehr gut. Wörter, die einem so hängen bleiben, ne? Begriffe, die man gelesen hat und die man nie wieder vergisst. Und man weiß vielleicht gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber man weiß, dass es dieses Wort gibt. Ich finde es auch spannend, darüber nachzudenken, aus der schreibenden Perspektive, also wenn man Details schreibt, Sie sind ja auch Schriftsteller, nicht nur Literaturwissenschaftler. Was für eine Rolle spielen für Sie Details, wenn Sie selber schreiben? Machen Sie sich Gedanken, wo Sie jetzt nochmal so ein duftendes Blümchen hinstellen, oder kommen die einfach so, diese Details?
Naja, ich schreibe hauptsächlich schon über Literatur. Also gut, ich habe einen Roman beziehungsweise eigentlich eine Novelle geschrieben, Die Betrogenen, die jetzt gerade wieder neu erschienen ist mit einem Nachwort von Daniel Kehlmann. Dieses ganze Buch ging nur von Details aus. Ich hatte eine Liste von Details, also ich meine, ich sammle die eben, irgendwelche kleinen Alltagsbeobachtungen oder sonst was. Und ich wollte diese Details eigentlich alle platzieren und habe den Plot eigentlich außenrum gebastelt.
Ja, okay. Das heißt, Sie haben eigentlich schon immer so eine Liebe für Details.
Nein, es ist eigentlich so, dass ich an diesem Buch jetzt, an diesem Violetten Hündchen, schreibe ich eigentlich, wie mir jetzt langsam klar wird, eigentlich schon seit 30 Jahren. Weil es hat mich immer, es haben mich schon als Student, als Germanistikstudent, haben mich nie interessiert, die Literaturgebäude, die eh alle 10 Jahre dann neu umgebaut werden oder so. Sondern ich habe mich immer für zwei Dinge interessiert, die aber letztlich zusammenfallen. Also schon als 26-jähriger Student, für Stil und für Details. Und das ist natürlich eigentlich das Gleiche, weil der Stil besteht natürlich auch aus Details. Das richtig gewählte Adjektiv oder der schöne Klang oder der Rhythmus oder die Alliteration, was auch immer, das sind alles Details. Aber jetzt in diesem Buch eben habe ich es vom Reinsprachlichen übertragen auf das Inhaltliche, also auf die Substanz des und das Plastische.
Ja. Und haben Sie da nochmal eine neue Erkenntnis gewonnen? Nach so langer Faszination für Details und so viel drüber nachdenken und schreiben, haben Sie jetzt einen neuen Blick auf diese Details?
Ich habe darauf keinen neuen Blick, aber ich habe für dieses Buch sehr viel neu gelesen und neu entdeckt, also Autoren, die ich davor nicht kannte. Und darum war das sehr schön, auch mal wieder zum Beispiel Graham Greene zu entdecken, den ich davor nur vom Hörensagen kannte. Und selbst so jemanden, den man längst hätte kennen müssen, nämlich Hemingway, den habe ich da also wirklich bewusst als sozusagen erwachsener Mann zum ersten Mal gelesen und dachte, hallo, das ist ja wirklich, das ist so, sage ich, wie wenn jemand mit, weiß ich, 60 Jahren zum ersten Mal in Paris ist und dann sagt, hey, der Eiffelturm ist wirklich nicht schlecht, so lasse ich zum ersten Mal Fiesta, wie es auf Deutsch heißt, von Hemingway und war stupéfait, war hingerissen. Und der eben auch diese schöne Kombination hat von einerseits kargem Stil und dann einer großen Opulenz von an sich ganz unwichtigen Details, die für die Handlung nichts machen, aber die genau machen die Größe dieses schmalen Buches aus. Da gibt es eine Fischerszene, da passiert nichts, außer dass da zwei Männer zusammen fischen. Aber das ist es, das macht die große Literatur. Und wenn wir jetzt ganz an den Anfang zurückdenken bei Homer, Odysseus kommt zurück, er ist verkleidet als Bettler. Die Amme erkennt ihn woran, weil er eine Narbe hat in der Wade, die ihm, glaube ich, von einem Eber in der Kindheit geschlagen wird. Dieses Detail vergisst man nicht. Und so fängt es also an. Die große Literatur lebt schon immer von diesen Details.
Das ist natürlich auch eine total spannende Hintertür, über die man dann die Literatur nochmal neu entdecken kann, ne? So klingt so
ja,
es. Weil ich frage mich auch, Sie haben sich ja ganz viel mit großer Literatur befasst, auch eben in diesem Stilbuch und mit den großen Literaten. Und auch hier geht es jetzt wieder um Marcel Proust und Nabokov und Dickens und sowas. Und dann kann man sich fragen, hat man nicht irgendwann sich genug mit diesen Klassikern befasst? Aber hier klingt es jetzt als.
Also,
hätten Sie da einen neuen Perspektive?
Es geht nicht so sehr um meine alten Heiligen und Hausgötter. Proust und Nabokov, sondern ich habe eben auch viele, auch zum Beispiel Autorinnen entdeckt, wie Colette, die in Frankreich eine Heilige ist, die bei uns, na jetzt gerade seit 2 Monaten, sind wieder ein paar Bücher von ihr erschienen, aber die habe ich entdeckt und da habe ich mich dann fast nur aufs Leben konzentriert, weil das so eine faszinierende Frau war, dass ich da fast 30 Seiten nur über sie geschrieben habe. Also ich habe eben gerade auch viel, für mich jedenfalls, neue Autoren und Autorinnen für dieses Buch entdeckt, deshalb habe ich eben nicht mal ein großes Proust-Kapitel geschrieben.
Ja, ja.
Also was man erleicht hätte machen können natürlich, bei Proust, dem Meister, dem Großmeister des Details.
Aber Sie haben auch interessanterweise natürlich ein großes Kapitel über Thomas Mann geschrieben, mit dem Sie sich viel beschäftigt haben. Heute ist ja ein großer Thomas-Mann-Tag. Heute, vor 70 Jahren, ist Thomas Mann gestorben. Wir haben heute auch schon über ihn gesprochen. Wir hatten einen Literaturtipp, Deutsche Hörer.
Ja.
Das ist unsere Radio 3 Sommerleseempfehlung.
Ja.
Ich weiß nicht, was Sie mit Deutsche Hörer verbinden, welche Rolle vielleicht da Details spielen, weil das ist ja dann auch kein Roman, wenn es um so politische Ansprachen geht.
Ja, das würde ich jetzt nicht unter die Frage nach den Details subsumieren, sondern ich habe die sehr gerühmte Neuerscheinung oder eben neu kommentiert herausgegeben, noch nicht gesehen, noch nicht gelesen. Aber natürlich damals, da geht es um die Form der Rhetorik und das ist natürlich ungeheuerlich, was er da gemacht hat. Insofern ist es sehr rühmenswert, dass jetzt dieser Band neu erschienen ist, um diese Seite von Thomas Mann ebenfalls zu beleuchten. In meinem Buch wiederum wird eine andere, sehr viel dunklere Seite beleuchtet. Da folge ich einem Detailcluster, kann man sagen, also einer Kette, einer Motivkette, die sich vom Frühwerk bis zum letzten Satz durchzieht und die auf relativ, ja, die eigentlich in schlichten Worten auf eine Blutspur weist, die sich durch sein Gesamtwerk schlängelt.
Also kann man vieles nochmal neu entdecken aus der Welt der Literatur in diesem Buch, das Violette Hündchen, große Literatur im Detail von dem Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Michael Maar. Es erschien im Rowohlt Verlag, 592 Seiten hat es, kostet 34 Euro. Und Sie können Michael Maar auch live auf der Bühne erleben im großen Sendesaal des RBB bei der Lesung dieses neuen Buchs, gelesen dann von Ulrich Mattes. Ist noch eine Weile hin bis zu dieser Lesung, die findet nämlich erst im Januar statt, am 25. Januar, aber der Vorverkauf für die Tickets, der startet in dieser Woche ab Donnerstag. Finden Sie Tickets dafür auf unserer Seite radio3.de. Und ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier bei uns, Herr Maar.
Vielen Dank für das Gespräch.